Guten Morgen miteinander. Schön, dass ihr da seid. Und falls ihr von zu Hause schaut, hallo. Auch schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Yara Fellmann und ich bin da Praktikantin in der PFIMI. Und darf heute mit dieser neuen Serie starten, die Manu uns vorher angesagt hat, die um die Geschichte um Ostern rundherum handelt. Und wir haben ja schon von Paul gehört, dass heute Palmsonntag ist und dass mit Palmsonntag sehr viel Begeisterung in Verbindung ist. Und wir haben auch jetzt schon etwas dürfen feiern, die Einsegnung vom Ruben. Und darum möchte ich heute auch mit einer Frage an euch starten. Und zwar, was bringt dich zum Jubeln? Was löst in dir so richtig viel Begeisterung aus? Und ihr könnt euch jetzt einfach mal links, rechts wenden und das zweite, das dritte ganz kurz die Frage miteinander austauschen. Was bringt dich zum Jubeln? Los, eine Minute. Okay, also. Ich sehe, ihr habt euch Sachen erzählt, die euch Freude machen, die euch zum Jubeln bringen. Weil wenn ihr so miteinander redet, sehe ich ganz viel Lachen oder ein fröhliches Gesicht haben. Und vielleicht hat euch jetzt, dass ihr euch etwas erinnert habt oder euch gegenseitig etwas erzählt habt, was euch zum Jubeln bringt, hat euch ein bisschen so das Gefühl gebracht von Freude. Und das Gefühl dürft ihr jetzt mitnehmen in die Predigt, weil was am Palmsonntag passiert ist, ist auch ein Grund zur Freude, warum wir dürfen jubeln und uns dürfen freuen. Und dass der Tag ein spezieller Tag ist, das hat schon ein Prophet aus dem Alten Testament gewusst. Und wir gehen gerade zusammen in Zacharia, Kapitel 9, Vers 9, und lesen dort, was er geschrieben hat. Frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Es handelt sich also um einen Freudentag. Aber um den Vers ein bisschen besser zu verstehen, schauen wir zuerst mal den Kontext dazu ein bisschen an. Der Zacharia, der hat nämlich etwa 500 Jahre vor Christus in Jerusalem gelebt. Und wenn er da zu Tochter Zion oder Tochter Jerusalem redet, dann meint er damit eigentlich die Leute, die in Israel oder eben in Jerusalem gelebt haben. Er redet eigentlich zu den Juden, die damals aus dem Exil zurückgekehrt sind. Und der Zacharia sagt ihnen, sie dürfen sich freuen, weil dein König kommt zu dir. Und allein diese Botschaft ist eigentlich noch nicht mega gut, weil in Israel hat es viele Könige gegeben und auch viele von ihnen sind blöd gewesen. Die haben viel Seich gemacht, haben böse Sachen gemacht. Aber der Zacharia redet da nicht von irgendeinem König, sondern von einem ganz bestimmten König. Und zwar der König, wo die Juden schon seit vielen Jahrhunderten darauf gewartet haben. Zwar redet der Zacharia da vom Messias. Was haben sich die Juden jetzt unter dem Messias vorgestellt? Sie haben gewusst, dass irgendwann ein Nachkomme vom König David wird kommen und der wird ein grosser König sein, dem seine Herrschaft wird niemals enden. Und der König wird Frieden bringen. Er wird ein Reich aufbauen, wo Frieden herrscht. Es gibt keinen Krieg mehr, es gibt kein Böses mehr. Und genau der König kündigt den Zacharia jetzt an und sagt, freut euch, weil der König, der kommt, ist ein Gerechter und er ist ein Ritter. Und er ist demütig und reitet auf einem Esel. Und somit erinnerte Zacharia eigentlich einerseits die Juden daran, was eigentlich ihre Hoffnung ist. Er erinnert sie an das, was ihnen versprochen ist. Er sagt, vergesst nicht, der König, der uns versprochen ist, der Frieden bringt, er wird kommen. Aber gleichzeitig kündigte Zacharia auch etwas Neues an. Weil das der Messias ein Gerechter und ein Retter ist, das hat gut ins Bild der Juden gepasst, wenn sie sich vorgestellt haben, wie der Messias wird sein. Sie haben gedacht, er ist einer, der ein gerechtes Urteil spricht, wenn es Fälle gibt, wo man Urteil sprechen muss. Und auch, dass er allgemein über das Böse ein gerechtes Urteil wird sprechen und das Böse wird aus dem Land ausrotten. Und sie haben auch geglaubt, dass er so mächtig ist, auch militärisch, dass halt niemand mehr das Land wird angreifen wird, dass niemand mehr sich getraut, gegen Israel zu erheben, so dass halt Frieden im Land herrscht. Und darum haben sie geglaubt, dass er ein Gerechter und ein Retter ist. Aber Zacharia sagt, er ist eben auch ein demütiger König. Und als Zeichen für seine Demut reitet er auf einem Esel. Und zum herauszufinden, was das wirklich bedeutet, weil das ist immer noch 500 Jahre vor Christus, müssen wir jetzt schauen, was denn am Palmsonntag wirklich passiert ist. Weil 500 Jahre später ist genau das, was er vorausgesagt hat, eingetroffen. An dem Tag, wo Jesus in Jerusalem eingeritten ist, auf einem jungen Esel, haben die Leute gejubelt, sie haben gefeiert und sie sind voller Begeisterung gewesen, und sie haben Jesus als den Messias gefeiert. Und da noch kurze Klammerbemerkung zu dem Wort Messias. Messias ist einfach eine Übersetzung aus dem Hebräischen und das heisst auf Deutsch der Gesalbte. Und im Griechischen, sie haben ja damals Griechisch zu Zeiten vom Neuen Testament geredet, ist das Christus. Also Messias, Christus oder der Gesalbte bedeutet alles Gleiche. Und wenn wir von Jesus Christus reden, bekennen eigentlich auch wir, dass wir glauben, dass Jesus eben der ist, der versprochen war und dass er der Gesalbte von Gott ist. Und am Palmsonntag ist Jesus eben öffentlich als der Messias gefeiert worden. Er ist eingezogen, das Volk hat gejubelt und das Volk hat sich gedacht, endlich ist der König zu uns gekommen. Endlich ist das Versprechen eingelöst worden und jetzt wird alles anders. Und wo Jesus eingeritten ist, hat er nicht abgestritten, dass er König ist. Und er hat auch nicht abgelehnt, wo sie ihm den Namen Messias gesagt haben. Aber trotzdem ist er nicht in Waffenrüstung mit einer riesen Armee und auf dem Streitross gekommen, wie das früher in Israel üblich war, wenn ein König eingezogen ist. Sondern er ist auf einem Esel eingeritten. Und mit dem hat Jesus eigentlich ein Statement gemacht. Ja, er ist der Messias und ja, Jesus ist König. Und in dem Moment ist sein Reich abgebrochen und er tritt Herrschaft an und sein Friedensreich wird niemals enden. Aber Jesus ist anders als alle anderen Könige, die bisher in Israel regiert haben. Er ist demütig. Und wieso unterscheidet ihn das von allen anderen Königen? Und wie zeigt sich das im Leben von Jesus? Ich habe mal im Herkunftswörterbuch nachgeschaut, von wo das Wort Demut kommt. Und das Wort kommt aus dem Althochdeutschen und ist früher mal der Begriff Dio Muoti gewesen. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall besteht das aus zwei Teilen. Einerseits aus Dionon und Muot. Und Dionon hat sich heute entwickelt zu dem Begriff Dienen und Muot zum Nomen Mut. Und wenn man also das Wort wörtlich versteht, was Demut bedeutet, bedeutet es den Mut oder die Bereitschaft zum Dienen. Und Jesus selber sagt, er ist nicht auf die Erde gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern zum Dienen. Und das macht ihn genau so außergewöhnlich. Ich glaube, es ist genau das, was ihn abhebt von allen anderen Königen, die bisher geherrscht haben. Weil welcher König benutzt nicht seine Macht dazu, um sich dienen zu lassen? Und welcher König verzichtet freiwillig auf alle seine Vorrechte, zum Beispiel ein Palast, ganz viele Angestellte oder ganz viele Frauen oder dass dir ständig das Essen gebracht wird und du bekocht wirst. Und welchem König ist es nicht so wichtig, an politischen Machtkämpfen dabei zu sein, seine Macht allen zu beweisen oder seinen Machtbereich sogar zu vergrössern? Und welcher König ist viel mehr an der Beziehung zu einzelnen Menschen interessiert? Und ich glaube, das Mal ist ganz einfach die Antwort, so wie im Kids-Treff immer, Jesus. Und zwar steht im Philipperbrief, ich lese aus dem Kapitel 2, Verse 6 bis 7. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Jesus hat die Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil ausgenutzt und er hat sogar auf seine Vorrechte als König verzichtet und ist selber zum Diener geworden. Wie hat sich jetzt das im Leben von Jesus gezeigt? Wenn Jesus so rumläuft, hat er ja seine Jünger gehabt und wäre er ein grosser König, wären das sozusagen seine Knechte, weil die sind früher immer mit dem König unterwegs gewesen. Aber wo Jesus umgegangen ist im Land, hat er sich nicht von seinen Untertanen bedienen lassen. Er ist auch nicht im Palast gehockt und hat so ein bisschen umgezeigt und allen befohlen, was sie machen sollen. Sondern Jesus ist selber zu den Menschen gegangen. Er ist zu den Armen gegangen, zu den Kranken gegangen und er ist zu den Ausgestoßenen gegangen und er hat ihnen gedient. Er hat mit den Sündern zusammen gegessen und er hat die Kranken geheilt. Und ein gutes Beispiel dafür ist die Geschichte von Bartimäus. Der Bartimäus war ein Blinder und er ist irgendwo am Strassenrand gehockt, weil die haben meistens dort bettelt. Und als der Bartimäus gehört hat, dass Jesus in die Stadt kommt, ist er aufgestanden und hat ganz laut gerufen: Sohn Davids, heb Erbarmen mit mir. Und Sohn Davids war damals eigentlich eine andere Bezeichnung für den Messias gewesen. Und als Jesus das gehört hat, ist er nicht zum Bartimäus an und hat gesagt: Jawohl, du hast es erkannt, ich bin der Messias und jetzt wirf dich vor mich nieder und bett mich an. Sondern Jesus ist zum Bartimäus angegangen und hat ihn gefragt: Was kann ich für dich tun? Und der Bartimäus hat gesagt, er würde gerne wieder sehen, und Jesus hat ihn wieder sehend gemacht. Und Jesus könnte theoretisch ja eine falsche Demut vorgelebt haben, um die Herzen der Menschen zu gewinnen und um dann an die Macht zu kommen. Aber dass er das nicht gemacht hat, das zeigt sich eigentlich an dem, was nach dem Palmsonntag passiert ist. Weil normalerweise, wenn im Alten Testament jemand König geworden ist, ist er eingezogen und dann ist er auf den Thron gehockt und ab dann hat er regiert. Und am Palmsonntag ist Jesus eingezogen und hat seine Herrschaft angetreten. Aber noch in der gleichen Woche, einen Abend vor dem Karfreitag, isst er zusammen mit seinen Jüngern, steht plötzlich vom Tisch auf, zieht sein Obergewand ab und bindet sich eine Schürze um. Und dann geht er auf die Knie vor seinen eigenen Jüngern und fängt an, ihnen die Füße zu waschen. Und welcher König ist sich nicht schade, um seinen eigenen Knechten zu dienen? Eigentlich ist ja der Sinn eines Knechts, dass er am König dient. Aber Jesus ist eben anders als alle anderen Könige, weil er ist von Herzen demütig. Und wir lesen jetzt, wie es weitergegangen ist, nachdem Jesus den Jünger die Füße gewaschen hat. Das steht im Johannesevangelium im Kapitel 13. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und wir dürfen uns freuen, weil wir einen König haben, wo uns zuerst dient hat. Jesus ist zu uns gekommen, um uns zu dienen. Und mit dem hat er uns ein Beispiel gesetzt. Er hat uns eine Haltung vorgelebt, die auch unseren Umgang untereinander eigentlich bestimmen sollte. Und am Anfang habe ich euch alle gefragt, was euch zum Jubeln bringt. Und am Ende der Fußwäschung sagt aber Jesus: Glücklich sind die, die so handeln, wie ich gehandelt habe. Und wenn wir dienen, wie Jesus dient hat, dann müssen wir auch verstehen, was die Bibel eigentlich darunter versteht, wenn sie von einer demütigen Haltung spricht. Und für das möchte ich gerade wieder die Frage an euch richten zuerst. Und zwar möchte ich euch fragen, was ihr dazu denkt. Was denkt ihr, zeichnet eine demütige Haltung aus? Wie ist ein Mensch, der demütig ist? Und ich möchte euch nochmal so 2 Minuten geben, wo ihr könnt mit dem neben euch darüber austauschen, wie ist jemand, der demütig ist oder eine demütige Haltung hat. Los. Okay, also Gespräche sind ein bisschen leisliger, ein bisschen gedämpfter wie vorher. Es ist vielleicht gar nicht so einfach, um das zu beschreiben. Es würde mich jetzt natürlich wundern, was ihr so gesagt habt. Aber ich glaube, das Ding ist, dass wir unter Demut manchmal das so ein bisschen negativ verstehen. Also Demut ist eigentlich eine Selbsterniedrigung oder man tut sich selber im Wert ein bisschen nieder, weil man dient ja dem, der höher gestellt ist als man selber. Aber wenn die Bibel von Demut redet, meint sie eigentlich nicht ganz das. Und darum werden wir jetzt anhand von 3 Bildchen mal herausfinden, was die Bibel eigentlich über eine demütige Haltung sagt. Zuerst mal sagt sie, Demut ist das Gegenteil von Hochmut. Und Hochmut würde etwa so aussehen. Du bist so das grüne Mannsgöckeli, die anderen sind die bösen, schwarzen Mannsgöckeli. Und du bist eigentlich immer ein bisschen besser, du schaust auf die anderen runter. Deine Meinung ist eh immer richtiger als das, was die anderen sagen. Und das ist eigentlich eine unrealistische Selbstüberschätzung. Und die Bibel sagt, das ist nicht Demut, sondern Demut ist genau das Gegenteil von dem. Und wenn man jetzt logisch überlegt, wäre das Gegenteil von dem so. Dass du jetzt kleine schwarze Männsgöckli bist und alle anderen sind die grossen Grünen. Das heisst, du tust dich selber verachten und sagst, ja gut, was ich sage, zählt nicht so viel, die anderen sind wichtiger, sie kommen immer zuerst und du schaust eigentlich immer zu den anderen rauf und tust selber dich mit dem abdrücken. Aber auch das, sagt die Bibel, ist nicht wirklich, was Demut meint. Und in erster Linie beschreibt nämlich Demut nicht das Verhältnis unter den Menschen, sondern Demut hat zwar immer unbedingt eine Auswirkung darauf, wie wir miteinander umgehen. Aber die Haltung von Demut entspricht nicht dem, wie wir untereinander sind, sondern es ist das Verhältnis vom Mensch zu Gott. Das heisst, Demut ist eine realistische Selbsteinschätzung gegenüber Gott. Das bedeutet, dass wir unsere Niedrigkeit gegenüber Gott anerkennen können. Das heisst aber nicht, dass wir uns deshalb selbst verachten oder uns abdrücken und sagen, wir sind nichts mehr wert. Aber es heisst, sich einzugestehen, dass wir eigentlich ohne Gott nichts können. Das heisst aber nicht, dass du nie darfst deine Meinung sagen, weil die anderen ja eh immer mehr Recht haben als du. Demut ist eine richtige Selbsteinschätzung vom Mensch zu Gott. Aber was ist denn die richtige Selbsteinschätzung von uns zu Gott? Und dort sagt uns die Bibel, wir alle haben gesündigt und widerspiegeln nicht mehr die Herrlichkeit, die Gott sich ursprünglich mal gedacht hat. Und darum sind wir eigentlich alle schuldig vor Gott. Und wir sind alle angewiesen und bedürftig vor Gott. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch, wieso die ersten zwei Bildchen nicht wirklich Sinn machen. Weil du bist nicht einfach besser, weil wir alle haben gesündigt. Aber das heisst auch, dass nicht die anderen plötzlich besser sind als du. Nur Gott ist gut und wir sind angewiesen auf ihn. Und das Verständnis beeinflusst die Haltung, wie wir jetzt einander dienen können. Und was heisst das jetzt praktisch für uns? Die Frage ist eigentlich, aus welcher Haltung heraus dienst du? Dienst du, weil du denkst, die anderen sind angewiesen auf dich, weil ohne dich können sie es eh nicht. Oder weil du denkst, komm, ich mach's besser, weil wenn die anderen machen, kommt es nicht gut. Das wäre dann eher so der da oben. Oder vielleicht dienst du auch, weil du denkst, du musst dir durch das Anerkennung bei Menschen erarbeiten oder du musst ihnen dienen, damit du überhaupt angenommen bist. Aber Überheblichkeit soll unser Zusammensein eigentlich nicht bestimmen. Und am anderen Ende von Überheblichkeit gibt es halt immer auch Erniedrigung. Und auch das sollte nicht das sein, was unser Zusammenleben bestimmt. Sondern einer sollte den anderen höher achten als sich selber. Und das heisst eben nicht, dass wir sagen, ich bin schlechter, darum kann ich den anderen höher achten. Ich tue mich selber verachten. Wir wissen es ja eigentlich nicht besser als der andere. Aber niemand von uns hat es mehr oder weniger verdient, zum Wert geachtet zu werden. Aber wir können einander höher achten, weil wir eben einen König haben, der uns ein Beispiel gesetzt hat. Er, der Höchste, ist runtergekommen und hat uns allen gedient. Und Jesus hat jedem gedient, auch denen, die ihn verachtet haben. Weil als er die Füße gewaschen hat bei den Jüngern, hat er nicht einfach so, ups, schnell den Judas ausgelassen und ihm die Füße nicht gewaschen, weil er ja gewusst hat, dass er ihn verraten wird, sondern er hat jedem gedient. Und darum können auch wir einander höher achten und wir einander dienen, weil Jesus das auch gemacht hätte. Die Band kann schon mal vorkommen und sich bereit machen. Und genau das ist eben ein echter Grund, wieso wir uns freuen dürfen. Wenn wir es schaffen können, um unsere Niedrigkeit vor Gott uns einzugestehen. Und wenn wir es schaffen, unseren Anspruch auf Ehre und auf Grösse oder auch auf Macht, wenn wir das schaffen, irgendwie loszulassen, auch wenn es nicht einfach ist, dann finden wir eine Schönheit, die wir nie anders auf dieser Welt finden können. Weil vorher sind wir ständig im Kampf, wir versuchen uns immer, uns selber einen Wert zu ersprechen. Entweder machen wir das, durch das wir andere abdrücken, oder durch das wir uns von denen ob uns bestätigen lassen. Aber eigentlich ein wirklicher Wert wird uns erst dann zuteil, wenn wir auf Jesus schauen. Weil wenn wir Jesus anschauen, dann wird uns einerseits bewusst, wie niedrig wir doch sind, wie wenig wir doch können und wie nichts wir bewirken können ohne ihn. Aber gleichzeitig wird uns so viel mehr Wert zugesprochen, als das ein Mensch jemals könnte. Weil Jesus hat uns so sehr wert geachtet. Er hat uns als wert empfunden, dass er selber kommt zu uns und uns dient. Und sogar noch mehr als das, er hat sich sogar ganz hingegeben, weil er uns so wertvoll gefunden hat. Er ist in den Tod gegangen, damit wir dürfen die Beziehung zu ihm haben. Und das ist der König, den wir feiern am Palmsonntag. Und darum dürfen wir jetzt den feiern, nochmal mit einem Lied. Ja, und uns einfach freuen, dass wir so einen guten König haben.